meine Sachen hier, aber die Technik kann schon mal die erste Folie einblenden. Könnt ihr euch eure Gedanken schon mal machen? Es ist relativ leicht, ein Missionstalar anzuziehen. So ein T-Shirt, das hat man ganz schnell aus dem Schrank und zieht es drüber oder sowas. Viel schwerer ist es, die Welt tatsächlich auf dem Herzen zu tragen. Und das macht unser großer, lebendiger Gott. Der sieht tatsächlich wesentlich mehr als wir. Überleg du dir mal einfach für dich persönlich in den letzten 5 bis 10 Jahren, was waren für dich Themen, die wirklich so erschütternd waren. Das sind ja nur ein kleines Beispiel hier, habe ich mal daran geworfen sozusagen von diesen Themen. Die Flüchtlingswelle 2015 haben ganz viele noch im Blick. Das war damals eine Riesensensation. Aber vorher schon Rechtsextremismus, Linksextremismus, Angst vor Terror, Wirtschaftskrisen ohne Ende. In vielen Ländern ganz, ganz schlimm. Schon vor Corona und vor dem Krieg in der Ukraine ist die Welt eigentlich ein Pulverfass gewesen, wenn man sich reingedenkt hat. Und da kann euch trösten, wenn ihr denkt, es ist ganz schlimm, es ist viel schlimmer. Wir kriegen tatsächlich nur ganz wenig mit über unsere Medien, was wirklich auch läuft und welche Schicksale. Wir als Missionsgemeinschaft sind ja in manchen Ländern noch enger verbunden, auch den Jemen, was da in diesen letzten Jahrzehnten für eine Katastrophe abläuft, die ab und zu mal durchklingt, eine kurze Meldung in den Medien, dann ist es wieder weg. Da will man eigentlich gar nicht dran denken. Und deswegen mit Jesus mutig in das Morgen, ein ganz komisches Thema, weil man könnte sagen, meine Herren, hoffentlich ist bald zu Ende. Maranatha, Herr, komm bald. Ich kenne einige Christen, die momentan eben immer wieder von der Endzeit reden und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, wenn du Jesus kennst, kannst du mit ihm mutig in das Morgen gehen. Wir haben einen bei uns im Hauskreis, der ist richtig erschüttert und hat richtig Angst momentan, auch vor Putin und vor diesen ganzen Sachen, obwohl er Jahrzehnte auch schon Christ ist, mehr oder weniger so lange auch wie ich. Und da merkt man, wie existenziell ihn das bewegt, mit Jesus mutig in das Morgen. Die Zeit ist heute kurz bemessen, soll ja nicht so lang sein, aber ein paar Gedanken, warum Mission tatsächlich auch Lebensspenden auch für uns und mutmachend sein kann. Ich, wie vorhin schon angeklungen, rede ja mit vielen Menschen oft über dieses Thema Gemeinden und so weiter. Und oft ist der Eindruck, oh, wir haben so viel zu tun als Gemeinde, die Kinder, das Gebäude, die Mitarbeiter fehlen, die persönlichen Schicksale. Und jetzt kommt noch die Missionsgemeinschaft und sagt, ihr müsst auch noch Mission machen. Und dann haben wir auch, oh, bitte bloß nicht. Gut, dass Corona ist, Abstand, bleibt weg. Aber mit Jesus mutig in das Morgen, das meine ich tatsächlich ernst. Ich könnte mir es nicht anders vorstellen, als das, was Jesus auf dem Herzen hat, nämlich die Welt auch auf dem Herzen zu haben. Wir können mit ihm mutig in das Morgen gehen. Und deswegen, bevor ich ein paar Gedanken zu diesem sogenannten Missionsbefehl, dem Testament Jesus sage, einfach nochmal eine kurze Illustration, was ist Mission? Um was geht es eigentlich, wenn wir von Mission sprechen? Und da kannst du diesen löchrigen Eimer sehen und das ist ein Bild für die Welt, die an allen Ecken und Enden raustropft. Und es kann aber auch ein Bild für dein eigenes Leben sein, wo du merkst, irgendwie es läuft alles schief. Irgendwo fängst du da an und dann läuft es da wieder raus und du denkst, du hast dein Leben gar nicht mehr im Griff. Und was machst du dann? Was macht die Welt? Was machen die großen Regierungen und die schlauen Leute in der Welt, die versuchen, Löcher zu stopfen? Schaut dann ungefähr so aus. Du kannst mit Silikon machen oder ein Pflaster drüber kleben. Und gefühlt sind diese ganzen Maßnahmen immer so ein Loch zumachen da, aber dann geht es woanders noch stärker raus. Dann müssen wir wieder da kleben. Und ich glaube, vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Es hilft irgendwo nicht. Und dann gibt es das Bild von einem schönen heilen Eimer. Da kannst du Wasser reinmachen und das Wasser hält und der füllt seinen Zweck. Du kannst ihn benutzen zum Gartengießen oder was auch immer. Und das ist manchmal so diese heile Welt, die man sich vorstellt, auch als Christen. Ja, Mensch, wäre doch gut, wenn alles so schön heil wäre. Die Frage ist, wie oder was hat der Eimer mit meinem Leben zu tun? Und da sagt eben Mission und auch die Bibel wichtige Dinge. Und darum geht es letztlich, wenn wir uns über Mission Gedanken machen. Du hast also diese zwei Eimer. Und das eine ist, dass dieser heile Eimer, dass der echte Eimer ohne Löcher, dass der in dein Leben reinkommt. Nicht mit Silikon arbeiten, sondern du brauchst einen neuen Eimer. Die Bibel nennt das Jesus in mir, Christus in mir. Und dann erfüllt der Mensch der aus allen Löchern tropft, wieder seinen Zweck und das Wasser hält. Das, was du an Guten reinkriegst, bleibt drin. Und am Ende kannst du es für andere wieder weitergeben, weil du es selber hast und weil es dir nicht selber wegläuft. Und die Alternative ist, dass du mit deinem kaputten, löchrigen Leben zu diesen ganzen Eimer kommst und sozusagen dein Leben in diesen Eimer hineingibst und auch dann kannst du reingießen und das Wasser hält. Das sagt die Bibel, ich in Jesus. Die Bibel spricht nicht von Eimern, sondern von Menschen, von organischen Wesen. Und das ist das, was die Welt braucht, mehr als alles Geld und Spenden und sonstige Waffen. Jesus, du mit deinem löchrigen Leben in ihm, dass es neu werden kann. Oder er in dir. Das sind zwei Bilder für dasselbe. Es entsteht eine Verbindung und Mission bedeutet, den Menschen wieder zu dem Menschen zu machen, wie Gott ihn gedacht hat. Dass er gefüllt werden kann, dass er das, was Timo vorhin gesagt hat, diese Freude erleben kann und weitergeben kann und nicht geplagt ist von den ganzen Löchern. Darum geht es letztendlich bei Mission. Und ihr seht diese Verse hier mit Jesus mutig in das Morgen, dieses sogenannte Missionsbefehl. Jesus ging auf sie zu und sagte, ich lese es mal von hier, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Ich tippe mal, die meisten von euch haben das schon öfter gelesen, vielleicht selber drüber gepredigt und sonst was. Und mir geht es auch nicht darum, um die Auslegung, da ist gar keine Zeit dazu. Aber ein paar Gedanken heute zu diesem Thema mit Jesus, mutig und das Morgen. Warum ist dieses Testament Jesu, denn das ist das, was er uns hinterlassen hat als allerletztes, nennt man Testament, sein letzter Wille, warum ist das nicht noch eine Last obendrauf auf all dem, was ich eh schon zu tun habe, sondern warum ist das eigentlich der Grund, warum wir mutig in das Morgen gehen können? Warum wir auch als Christen uns nicht verstecken müssen in unseren Hütten und sagen, hoffentlich kommt Jesus bald und die böse Welt bleibt draußen, sondern warum wir Wasser austeilen können aus unseren Eimern, die von Jesus gefüllt sind und andere damit segnen können. Mutig in das Morgen. Vier Gedanken, ganz kurz, weil er uns nicht aufgibt, weil er durch uns Leben schenkt, weil er bei uns bleibt. Und eine Sache natürlich, wenn wir uns helfen lassen. Mit Jesus mutig und das Morgen, weil er uns nicht aufgibt. Ihr seht hier den Text ein paar Verse vorher. Die Situation, Ostern war geschehen. Wir feiern bald Ostern. Wir wissen das schon 2000 Jahre, es wird immer wieder die Auferstehung geben. Damals sensationell, die Leute waren völlig aus dem Häuschen, haben sich versteckt vor Angst von den Juden, jetzt haben sie den Chef umgebracht, jetzt bringen sie uns auch um, wie wird es weitergehen? Völlig konfus. Dann erleben sie Jesus, er ist mit ihnen unterwegs. Sie sind völlig von den Gefühlen her überwältigt und dann am Ende begegnen sie ihnen noch einmal. Und sie wissen, dieser Mensch, der hier steht, der jetzt noch 40 Tage mit uns unterwegs war nach seiner Auferstehung, der war tot und der ist lebendig, der kann durch Türen gehen, der ist plötzlich da. Und der hat Gemeinschaft mit uns. Und dann heißt es hier, sie fielen nieder und beteten an. Für die Juden war ganz klar, sie beten niemand an, wenn er nicht Gott ist. Dieser Mensch, Jesus, ist Gott selber. Und sie haben das erlebt und wir können sagen, wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir auch alle mit angebetet. Aber unsere Hoffnung ist, dieser kleine Nebensatz, einige aber zweifelten. Einige aber, obwohl dass sie das alles miterlebt haben, haben trotzdem noch gezweifelt. Sie waren einfach Realisten. Sie waren Mennoniten, sie waren Dresdner, sie waren Franken, sie waren Menschen wie du und ich. Dass man manchmal das nicht fassen können. Und eigentlich kann man sagen, wenn du im Betrieb solche Leute hast, die immer wieder irgendwo an so Grenzen kommen und Dinge nicht umsetzen, die sie eigentlich schon längst wissen müssten, dann entlässt du die, sonst kommst du nicht weiter. Aber Jesus gibt dich und mich nicht auf. Das ist meine und deine Hoffnung. Und da geht es nicht darum, die Missionare und Simon und Salia und Kerstin und Eva, ganz tolle Leute. Und dann denkt man, oh, ich aber nicht. Aber hier sind Leute im Blick, die eben genau diese Zweifel hatten. Die sich sagen, kann ich das wirklich? Kann Gott mit mir wirklich was anfangen? Und die Bibel ist da einfach so hoffnungsvoll, er gibt niemand auf. Wir lesen von den Glaubenshelden, ja? Abraham, der Vater des Glaubens. Naja, lest mal genau nach, an welchen Stellen er ein paar Notlügen gebraucht hat, dass er seinen Hintern gerettet hat. Also ohne das, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, bist doch du noch nicht, oder? Ja, dann lest mal, wie er Ehebruch und geplanten Mord und alles, was in seinem Leben auch drin war und wie er tief in die Buße gegangen ist und wieder zu Gott umgekehrt ist und gemerkt hat, dieser Gott gibt mich nicht auf. Du und ich, uns gibt er auch nicht auf. Auch wenn wir vorlaut sind wie der Petrus, mit dir werde ich sterben. Und dann fragt vielleicht irgendjemand in der Firma, kennst du nicht auch Jesus? Bist du nicht auch da in dem Gottesdienst, den komischen da? Nein, 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 da habe ich nur mal reingeschaut. Wir kennen uns doch selber, aber dieser Jesus gibt uns nicht auf und das ist die Hoffnung für unser Leben. Und er sagt hier, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir Westler sind ja oft so kognitiv, wir denken ja allmächtig, aber das sagt uns nichts. Aber im Himmel und auf Erden, damit sagt Jesus, das was im Himmel, wo ich vielleicht Lobpreislieder singen kann, was da alles super ist, das ist auch auf Erden. Alle Macht habe ich in deinem Büro, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Alle Macht habe ich in deinen Beziehungen, ob es in der Familie ist oder in der Ehe oder auch zu deinen Nachbarn oder selbst in der Gemeinde. Alle Macht ist mir da gegeben, auch vor deinem PC-Bildschirm, wo du denkst, da komme ich nicht los von bestimmten Sachen, die ich einfach nicht loskomme. Gott muss mich doch überhaupt nicht mehr lieben, so wie ich lebe. Jesus gibt dich nicht auf. Das ist die Hoffnung. Und das ist rund um diesen Missionsbefehl, um dieses Testament eingebettet. Welche Leute gebraucht Jesus? Nicht die super tipptopp Bibelschüler mit 1,0 und Theologiestudenten, sondern Versager, Verleumder, Lügner, Zweifler. Das ist realistisch. Welche Leute soll er denn anders gebrauchen? Es gibt keine anderen. Es gibt keine anderen. Und wir müssen uns nichts vormachen. Irgendwann fällt die Maske und die Maskerade und die Fassade und dann stehen wir auch genauso da. Und irgendwann wirst du ein Versagen haben in dein Leben und dann wirfst nicht weg, sondern du weißt, Jesus steht zu mir. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, alle Gewalt. Weil er durch uns Leben schenkt, zweiter Gedanke, Jesus schenkt Leben. Mission ist nicht intolerant, sondern Mission ist Leben neu schenken. Denkt an den Eimer. Könnte man viel drüber reden. Ich will nur sagen, es geht letztlich darum, dass nicht Menschen geholfen wird, dass sie eine bessere Bildung haben, dass sie gesundheitlich besser versorgt werden, dass sie nicht frieren im Winter. Alles wichtig. Diakonie, Spenden, alles sehr wichtig. Aber es geht darum, dass wir, nur wir, die wir Jesus kennen, Leben im Sinne des Erfinders weitergeben können. Deswegen so ein Projekt wie Melusi, was wir vorhin von Simon Salia gesehen haben, oder Kersten, diese Hintergrundarbeit in Epstein. Das sind Dinge, damit am Ende Menschen neu werden, einen neuen Eimer in ihr Leben reinkriegen und dass nicht alles rausfließt. Und deswegen gehört das zusammen, Mission und Diakonie. Wir haben in Kirgisien mal ein Schweizer Entwicklungshilfe-Ehepaar, die waren auch mit uns in so einem Bergdorf und die waren frustriert, weil immer alles schiefgegangen ist. All ihre Kleinkreditprojekte, all ihre Schulungen, wie man Kartoffeln besser anbaut und Käse nutzen kann. Alles schief und sie waren frustriert und hatten mal bei uns dann, waren wir zum Essen, gläubige junge Kirgisen da und der eine hat ihnen gesagt, solange unser Herz nicht neu wird, wird das alles gar nichts bringen, wird immer wieder Korruption da sein, wird immer wieder das Geld versickern, was du da reinpumpst. Und da haben sie gesagt, ja dann zäumen wir ja das Pferd vom falschen Ende auf. Es war eine Erkenntnis von ihnen und darum geht's. Mission heißt Leben stiften. All die anderen Dinge dienen dazu, Menschen zu helfen in ihrer Situation. Aber ohne Sündenvergebung gibt es keine Mission. Das ist eigentlich auch nur Sozialhilfe. Deswegen dieser Vers aus Apostelgeschichte, wo Paulus gesagt wird, öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Paulus bekommt hier den Auftrag, nicht die Welt besser zu machen, nicht schöner zu machen, nicht die Leute glücklicher zu machen, sondern es ist hier ein Vers, der sehr real das darstellt, um was es geht. Und das ist auch hier in Dresden. Wenn du heute rausgehst, wenn du durch die Straßen gehst, sind es Menschen, die schauen vielleicht ganz gut aus, die haben vielleicht nicht Not, dass sie Kleider brauchen, wie viele Geschwister aus der Ukraine, die jetzt auch hier sind, die entwurzelt sind. Sie haben vielleicht ihren Job, die sind gut aussehend, haben ein dickes Auto. Aber was hier steht, gilt auch für sie. Menschen ohne Jesus sind auch unter einer Gewalt. Die haben auch einen Herrn, ob sie es wissen oder nicht. Sie sind letztlich Marionetten des Gegenspielers Gottes. Und er hält sie auch in einem schönen, tollen Leben in Dresden, in Deutschland, gefangen. Viele fragen nicht nach Jesus, weil sie überhaupt keine Sehnsucht danach haben, merken gar nicht, dass ihr Leben eigentlich dahin sickert. Es ist schon ein Segen, wenn jemand merkt, ich habe Not in meinem Leben. Vielleicht kommt er zu euch, vielleicht kennst du einen, vielleicht kannst du ihm Leben weitergeben. Nicht mit Silikon und Pflaster, sondern sagen, du brauchst ein neues Leben, du brauchst Jesus. Das ist unser Auftrag, Leben weitergeben. Dann können nur wir, staatliche Stellen können auch Hilfe, Spenden weiterleiten ohne Probleme. Leben weitergeben können nur die, die Leben empfangen haben und den Sinn ihres Lebens darin sehen, das an andere weiterzugeben, weil sie sagen, für mich gibt es nichts Besseres als dieses Leben mit Jesus. Ich bin ein Versager, er hat mich erwählt, er hat mich geheilt, er hat mein Leben neu gemacht und das darfst du auch wissen. Mit dieser Einstellung durch die Stadt zu gehen in Dresden, das wünsche ich euch. Mit dieser Einstellung in die Schule zu gehen, auf dem Berufsfeld, je nachdem, ob man Homeoffice macht oder wenn man mit Leuten zu tun hat. Du kannst nicht immer reden, aber du kannst Gottes Sicht für Menschen haben und entwickeln. Und an bestimmten Stellen ist vielleicht auch Reden möglich. Aber dein Leben wird zu ihnen sprechen, die Freude wird zu diesen Leuten sprechen. Also er schenkt durch uns Leben und deswegen dieser Missionsbefehl darum, geht hin, macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Da könnten wir jetzt ganz viel drüber sprechen, das will ich heute nicht machen. Ich will nur sagen, damit am Ende Menschen im Glauben wachsen, Jesus besser kennenlernen, braucht es eine Vielfalt von Begabungen, auch hier in der Gemeinde. Das sind Leute, die gehen eher raus, sind eher evangelistisch. Andere haben eher vielleicht so die Begabung, 1:1 sich mit jemandem zu treffen, Bibel zu lesen, zu beten, dran zu bleiben. Andere machen hier die Technik, die Musik. All das dient dem Ganzen und all das brauchen wir auch in der Mission. Aktuell suchen wir zum Beispiel jemanden fürs Finanzteam. Am besten wäre das ein Fachangestellter, der da unterstützen könnte. So ähnlich wie Kersten in Eppstein, die jemand, der mit den Finanzen sich auskennt und das Team unterstützt, weil momentan die völlig überlastet sind. Nicht, weil wir so viel Spenden kriegen, sondern weil so wenig Mitarbeiter da sind. Denken oft gar nicht, aber dafür braucht es auch eine Berufung. Seine Gaben im Reich Gottes einzusetzen, damit das geschieht, damit Leben weitergegeben wird. Es ist oft nicht so offensichtlich, wenn du in deinem Büro da rumwurschtelst in Eppstein oder der Kersten vielleicht einen Garten macht, aber das dient am Ende dazu, dass Menschen neu werden. Mission ist also wesentlich vielfältiger, als auf die Straße zu gehen und eine Predigt zu halten. Bloß mal ganz kurz, deswegen mehr kann ich heute nicht sagen, ist keine Zeit. Weil Jesus bei uns bleibt. Ganz kurz diesen Satz nochmal durchbuchstabieren. Ne? Das sagt ich. Jesus schickt Engel und wie oft sind wir wahrscheinlich schon bewahrt worden im Auto, weil Schutzengel tatsächlich real da waren. Aber hier sagt er, ich, der Chef selber. Chefsache. Wenn du unterwegs bist, um Leben weiterzugeben, darfst du dir sicher sein, dass der Chef selber bei dir ist. Nicht irgendein Angestellter. Und er sagt, ich bin. Ein paar Leute haben gesagt, ich bin. Ne? L'État, c'est moi, der 14. der Staat, das bin ich. Das sind alle gestorben, die das gesagt haben. Jesus ist der Einzige, der immer noch da ist. Ehe Abraham war, bin ich, sagte mal im Johannesevangelium. Er ist immer da. In deiner ganzen Lebensgeschichte, als du zum Glauben gekommen bist, durchgerungen bist, er ist da und er ist bei euch. Wisst ihr, es ist manchmal ein Irrtum und leider wird es oft auch verkündet, dass Christen nichts passiert, dass es dir immer gut gehen muss. Es ist nicht so. Ich meine, wir haben lebendige Beispiele aktuell in Kriegsgebieten, wenn Christen flüchten müssen und alles verlieren. Ihr kennt viele Leute, ich kenne momentan auch 3 engere Freunde, die an Krebs leiden. Der eine hat mir letztens in einem Zoom-Treffen gesagt, Diagnose ist nichts mehr zu machen. Wir haben letztes Jahr unsere Schwiegermutter, die völlig mit Jesus unterwegs war, verloren, auch an Krebs. Wir bleiben nicht bewahrt im Sinne von immer gesund, immer schön, immer Sonnenschein. Aber bei euch, und das haben wir auch bei unserer Schwiegermutter erlebt, in diesen letzten Wochen, wo es richtig schwierig war, diese Gemeinschaft zu erleben als Familie, wo wir als Kinder zusammen gebetet und Abendmahl mit ihr gefeiert haben, das haben wir überlegt, wenn jemand jetzt Jesus nicht hat in so einer Situation, was macht der wohl? Was macht der wohl? Ich bin bei euch. Wir haben keine Knautschzone, keine christliche, uns passiert nichts oder sowas, aber wir dürfen in jeder Situation wissen, auch du in deinem Leben gerade, wo irgendwo was Schwieriges, wo du nicht mehr weiter weißt, Jesus, er selber, Chef, ist bei dir. Wenn du unterwegs bist mit ihm, ist er bei dir. Und zwar alle Tage. Sonnentage gibt es, da haben wir im März ganz viele gehabt, wir haben uns gefreut. Jetzt gab es ein paar schlechtere Tage und so ist es auch im Leben. Es gibt manche Tage, wo du denkst, meine Herren, was habe ich heute überhaupt gemacht? Irgendwie alles, du weißt gar nicht am Abend, was hast du gemacht? Es gibt manche Tage, wo du vielleicht sagst, super. Aber alle Tage ist dieser Jesus bei dir bis ans Ende der Welt. Und das ist sowohl geografisch, viele unserer Mitarbeiter sind, sage ich mal, am Ende der Welt. Allerdings, wenn Leute mich besuchen in Hirschberglein, sagen sie auch, hier ist das Ende der Welt. Offensichtlich sehr ländlich, Oberfranken. Wir haben mal Mitarbeiter gehabt, die haben eine Zeit lang in der Jurte in der Mongolei gelebt. Und da hast du gesagt, Mensch, was mache ich hier? Ich kenne das selber in Kirgisien, da war kein Telefon, kein Internet damals möglich. Und dann ist irgendwas Frustrierendes passiert. Die Leute haben nicht das gemacht, wo du gedacht hast, hätten machen sollen, diese jungen Gläubigen. Die Nachbarn haben blöd geredet, wir zünden euer Haus an und solche Sachen. Und da denkst du, was machst du hier? Aber bis ans Ende der Welt, Jesus ist da. Wenn wir das nicht wüssten, auch als Mitarbeiter. Und dieses Ende der Welt, das kann auch bei dir zu Hause im Wohnzimmer sein, im Schlafzimmer, wo du denkst, keiner denkt an mich. Wie geht's weiter? Jesus ist bei dir. Mit Jesus mutig und das Morgen. Es gibt keine Stunde, es gibt keinen Vorfall, der so schwierig sein kann. Es gibt nicht mal dein eigenes Versagen, was so groß sein kann, dass Jesus sich von dir abkapselt. Er hält keinen Abstand. Er trägt auch keine Maske. Er wartet mit offenen Armen, um dich zu umarmen. Und das zu erleben und das Herz zu haben, das an die Welt weiterzugeben in deinem Umfeld. Und mitzumachen durch Gebet, durch Unterstützung in Südafrika, zu den Außendienstmitarbeitern Kontakt zu halten, sie zu ermutigen und hier als Gemeinde in Dresden zu wirken. Nichts Besseres. Mit Jesus können wir mutig in das Morgen gehen. Gerade jetzt in den schweren Zeiten dürfen wir als Christen Licht im echten Sinne des Wortes sein, Hoffnungsträger sein für andere Menschen. Und der Punkt ist nur, und deswegen ist der letzte Gedanke, das Ganze wird nur der erleben, der sich helfen lassen wird. Die Frage, willst du dir tatsächlich helfen lassen auch? Bist du jemand, der sagt, ich kann mein Leben selber, ich habe alles im Griff, christlich auch im Griff, ich kriege alles gebacken, dann wirst du vielleicht Jesus gar nicht so suchen. Aber wenn du merkst irgendwo, die Beziehung zu Jesus ist eigentlich nur noch eine Geschäftsbeziehung, nicht mehr dynamisch, nicht mehr liebevoll, dann komm doch zu ihm. Beim Auto macht man ab und zu mal Ölkontrolle oder sollte das machen. Irgendwas merkt man, da läuft es nicht mehr rund, da quietscht was. Geh rechtzeitig zu ihm und fang einfach ganz neu an. Es gibt ein neues Leben, es gibt diesen neuen Anfang mit Jesus. Und wenn du das erfährst, auch vielleicht nach 30 Jahren Christsein, nochmal neu, ich habe mich so gewöhnt, ich war so einfach nur in meinem christlichen Kopfwissen drin und dann neu anzufangen, dann wirst du entdecken, die anderen Menschen liegen dir wieder am Herzen. Das ist nicht die böse Welt, die Blöden draußen oder die Regierung, die alles falsch macht, sondern das sind Menschen, die es nicht besser wissen. Menschen, die unter der Gewalt des Satans sind, auch in Deutschland, auch mit Schlips und Schlaps und Anzug, aber auch Leute, die kaputt sind, tatsächlich auch in Deutschland. Und du darfst helfen, mitzumachen. Also mit Jesus mutig in das Morgen, bring dein Versagen selber zu Jesus, denn er gibt dich nicht auf. Das ist das, was du heute machen kannst. Du kannst dich beteiligen an diesem Auftrag, Leben weiterzugeben, durch Unterstützen, durch Geben, durch Kontakte in dein Umfeld, die Botschaft weitergeben, wo du es möglich hast, durch deinen praktischen Dienst. Und du kannst dich neu ausstrecken. Jesus ist bei dir, aber du streck dich doch aus, dass du ihn auch erfährst in dein Leben. Wie Timo vorhin gesagt hat, die Emotion, das ist manchmal eine Reaktion auf die Wahrheit in meinem Leben. Die Christen können so tolle Wahrheiten in einem Ton sagen, dass keiner sie glauben würde. Man denkt, die Christen müssten freudiger aussehen, wenn ich ihnen das abnehme. Das sollte mal ein berühmter Philosoph gesagt haben. Fang heute an. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Wir warten nicht auf irgendwie das Ende der Welt und einen Atomkrieg oder sonst was, sondern wir warten auf Jesus. Und deswegen können wir mutig weitergehen. Ich möchte euch Mut machen, auch Simon, Salia, Kersten und Eva weiter zu unterstützen, auch andere, die ihr kennt, die draußen arbeiten, auch hier in Dresden, Stoffwechsel, andere Projekte, dran zu bleiben, selber mitzumachen und zu entdecken, ich kann mutig in das Morgen gehen. Das wird was mit deinem Herzen machen, es wird was mit deiner Freude machen, wenn du das Testament Jesu ernst nimmst. Amen.